Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Und wenn du auch per YouTube dazu schaltest, auch an dich ein schönes herzliches Willkommen. Und ja, schön, dass du mit dabei bist. Und ich habe euch eine Geschichte heute mitgebracht aus dem Alten Testament. Wir möchten direkt einsteigen. Und ich glaube, dass die Geschichte jetzt nicht die beliebteste Geschichte ist bei Pastoren, um die in der Predigt zu verwenden. Weil es nicht diese typische, ja, ermutigende, inspirierende, liebevolle Geschichte ist, wo Gott uns seine Liebe offenbart, sondern eher eine Geschichte, die uns vielleicht herausfordert, die uns zu schaffen macht, die uns auch unser Gottesbild vielleicht irgendwo auch in Frage stellt. Und ich habe die Geschichte aufs Herz bekommen. Und wenn du herausgefordert werden möchtest heute Morgen, dann hör gerne zu jetzt die nächste Zeit. Wenn nicht, dann darfst du dich gerne zurücklehnen, ein Auge zumachen und dein Schlaf vielleicht noch nachnehmen. Kurz zum Kontext, also wir lesen im 1. Chroniken Kapitel 13. Zum Kontext, David war König in Jerusalem. Jetzt war es aber so, dass die Bundeslade nicht mehr in Jerusalem war. Die Bundeslade war der Ort, wo Gottes Präsenz präsent war. Und die war nicht mehr in Jerusalem. Und David wollte jetzt diese Bundeslade, Gottes Präsenz, wieder zurück nach Jerusalem holen. Und da lesen wir in 1. Chroniken 13. Da ließ David Abgesandte aus ganz Israel von der ägyptischen Grenze im Süden bis nach Hamat im Norden zusammenkommen, um die Bundeslade Gottes aus Kirjat Jearim zu holen. Gemeinsam mit der Volksmenge zog David nach Bala, um die Bundeslade von dort nach Jerusalem zu bringen. Man holte sie aus Abinadabs Haus und lud sie auf einen neuen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Usa und Achjo lenkten ihn. David und alle Israeliten liefen dem Wagen hinterher, sie sangen und tanzten mit ganzer Hingabe. Sie sangen und tanzten mit ganzer Hingabe, sie spielten auf Harfen und Lauten, auf Tamburinen, Zimbeln und Trompeten, um Gott zu loben. Bei dem Dreschplatz, der einem Mann namens Kidon gehörte, brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell streckte Usa seine Hand aus, um die Bundeslade festzuhalten. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er die Bundeslade berührt hatte, und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. David war entsetzt, dass der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Was macht es mit dir, wenn du diese Geschichte hörst? Was macht es mit deinem Bild von Gott, wenn du diese Geschichte liest? Zweifelst du irgendwo an seinem Wesen? Ich bin christlich aufgewachsen hier in der Gemeinde und die Geschichte hat man schon öfters gehört. Und ich dachte mir schon immer, hey Gott, irgendwie passt es doch nicht in das Wesen von dir. In Johannes 3, Vers 16 sagst du, hey, so sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen eingeborenen Sohn gabst, um was zu tun, um uns zu retten. 2. Johannesbrief sagt, Gott ist Liebe und Gott liebt uns. Und irgendwie passt doch das hier nicht in das Bild, das ich von dir habe. Vielleicht ging es dem einen oder anderen schon mal ähnlich. Die Bundeslade war der Ort, wo damals eben Gottes Gegenwart präsent war. Damals war das Volk Israel ja auch, bevor sie in Jerusalem ankamen, gab es ja auch noch nicht, also bevor Salomo den gebaut hat, nicht den Tempel, wo es diesen einen Ort gab, wo die Bundeslade eben dann stand, sondern sie waren unterwegs. Sie sind durch die Wüste gezogen, 40 Jahre, waren einfach unterwegs und so gab es gewisse Anweisungen von Gott, wie man mit dieser Bundeslade, wie man mit Gottes Präsenz umgehen sollte. Zum Beispiel durften nur die Priester ins Heiligtum und lediglich der Hohepriester durfte einmal im Jahr ins Allerheiligtum, das war dieses Zelt im Zelt, wo der Vorhang quasi noch davor war, wo eben nur der Hohepriester hin durfte. Und Gott sagte auch, hey, wenn ihr von A nach B zieht, dann gibt es auch da gewisse Anweisungen, wie ihr die Bundeslade transportieren sollt. Und Gott sagte, hey, nehmt die Priester und nur die Priester und tragt sie von A nach B. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von der Bundeslade. So ungefähr sah die aus. Und ihr seht oben die zwei, genau unten, die Lade, da war eben die Gesetzestafeln drin von Mose, die 10 Gebote und das Manna und oben die zwei Cherubim-Engel und dazwischen war eben Gottes Präsenz. Und ihr seht unten die Stangen, die gab es nämlich auch und an denen sollten sie getragen werden, also die Bundeslade. Aber was dachte Usa sich jetzt, als er den Auftrag erhielt oder mit dabei war, die Bundeslade zurück nach Jerusalem zu holen? Er dachte sich, hey, ja komm, lass uns ein bisschen Zeit sparen, lass uns ein bisschen Mühe sparen, lass uns ein bisschen Arbeit sparen und wir holen uns eine Rinderkutsche, laden die da drauf und dann haben wir sie vielleicht auch morgen schon oder übermorgen, ich weiß nicht, wie lang der Weg war, aber man spart ein bisschen Zeit, als wenn man die zu Fuß trägt, oder? Aber für Gott war das nicht würdig. Für Gott war das nicht so, wie er es sich gedacht hatte, wie er es sich vorgestellt hatte. Und wenn man weiterliest im Buch der Chroniken, 2 Kapitel später, dann erfährt man, dass David nochmal einen Versuch gemacht hat, die Bundeslade zurück nach Jerusalem zu holen. Diesmal holte er die Priester und diesmal trugen die Priester die Bundeslade nach Jerusalem und alles ging gut. Und sie kamen in Jerusalem an und sie haben gefeiert und es ging alles gut. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, jetzt verstehe ich vielleicht ein bisschen mehr, warum, oder jetzt kann ich nachvollziehen, warum es Usa da eben dem Tode quasi ausgesetzt war. Aber vielleicht denkst du auch, ja Moment, aber Usa, der wollte doch nur helfen. Ich könnte es ja verstehen, wenn er versucht hätte, die irgendwie kaputt zu machen oder zu zerstören oder zu klauen, dass Gott dann eingegriffen hätte und gesagt hätte, bam, so Usa, jetzt bist du nicht mehr hier. Aber er wollte doch nur helfen. Ist das ein Grund, ja, warum ist es gerecht, dass das Usa da sterben musste? Gott hatte es sich eben anders vorgestellt und Gott wurde in dem Moment respektlos behandelt, weil das Problem war gar nicht, dass die Bundeslade, quasi, dass er versucht hat, die Bundeslade zu retten vor dem Sturz, sondern die Bundeslade hätte eigentlich gar nie auf diesem Wagen drauf sein sollen. Er hätte nie auf diese Rinderkutsche drauf sein sollen, sondern sie hätte getragen werden sollen. Und es lässt uns schon fragen, ja, ist es gerecht, dass diese Usa jetzt sterben musste? Und ich frage mich, oder ich glaube, dass wir Menschen auch sehr schnell sind, immer in Urteil zu ziehen. Zu sagen, okay, das ist richtig und das ist falsch. Wie der sich jetzt verhält, das ist richtig und wie der sich verhält, das ist nicht gut, das ist falsch. Und wir sind sehr schnell im Urteilen und ich frage mich, haben wir das Recht dazu zu urteilen? Weil das führt mich auch wieder zu der Frage, war es gerecht, dass Jesus sterben musste? War es gerecht, dass Jesus diesen Weg auf sich nahm, zu verspottet zu werden, ausgepeitscht zu werden, angespuckt zu werden, nackt an diesem Kreuz zu hängen, als Sohn Gottes, als König der Könige? War es gerecht, dass er sterben musste? Jesus war eine historische Person und es ist belegt, dass er gelebt hat und auch ans Kreuz ging. Und wenn man sein Leben so anguckt, dann stellt man fest, eigentlich hat er nicht viel falsch gemacht. Eigentlich findet man nichts, was er falsch gemacht hat, was dieser Weg ans Kreuz hätte gerechtfertigt. Und man stellt fest, dass Jesus unschuldig war und dann kann man sich schon fragen, ja, warum musste Jesus eigentlich sterben? Warum musste Jesus eigentlich sterben? Gott ist doch allmächtig, oder? Hätte Gott nicht einfach sagen können, hey, die Schuld der Menschen, ich vergebe sie einfach so, ohne dass Jesus hätte sterben müssen? Ist eine schwierige Frage, oder? Kevin und Xenia sind heute beide da. Vielleicht könnt ihr uns heute Morgen weiterhelfen. Ich habe mich natürlich selber vorbereitet und ich versuche, die Frage zu beantworten. Warum musste Jesus sterben? Habt Gnade mit mir. Ich bin auch noch auf dem Weg. Ich werde immer auf dem Weg sein. Aber genau, ich versuche, sie zu beantworten. Eine sehr wichtige Eigenschaft von Gott ist seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. Gottes Heiligkeit, um mal das so kurz auszudrücken, ich möchte nachher noch ein bisschen genauer darauf eingehen, Gottes Heiligkeit ist seine Abgeschiedenheit von allem, Geschaffenen, von allem, was existiert. Es bedeutet, dass Gott in seiner Transzendenz und in seiner Perfektion absolut einzigartig ist, absolut konkurrenzlos ist und absolut rein ist. Aber Gottes Heiligkeit heißt auch, dass er mit Schuld, mit Sünde nicht zusammen kann. Es ist wie ein Magnet, der sich nicht anzieht, sondern wenn du ihn umdrehst, der sich abstößt. Und diese zwei Dinge, sie können einfach nicht zusammen sein. Gott und Sünde, sie funktionieren nicht zusammen. Kolosser 1, Vers 16, da steht, denn in ihm wurde alles geschaffen, hiermit ist Jesus gemeint, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Alles ist in Jesus und durch Jesus geschaffen. Alles, was wir hier sehen, was hier existiert, wir, du, ich, wir sind geschaffen und bestehen in Jesus. Die Welt besteht in Jesus. Und das wiederum heißt, dass dadurch, dass alles durch Gott besteht, es sogenannte, ich würde es mal nennen, geistliche Naturgesetze existieren. Man könnte es vergleichen wie mit den natürlichen Naturgesetzen, zum Beispiel das Gravitationsgesetz. Das Gravitationsgesetz sagt, wenn ich aus dem Flugzeug rausspringe, dann falle ich nach unten. Natürlich mit einem Fallschirm, hätte ich übrigens mal mega Lust drauf, ist einer meiner Träume, noch Fallschirm zu springen. Und nicht auch mit jemand hinten dran, sondern ganz alleine. Also da gibt es so eine Ausbildung, dauert 2 Wochen, die ist ganz cool, wo man direkt alleine runterspringen kann. Will ich unbedingt mal machen. Aber egal. Das Gravitationsgesetz sagt, wenn ich nach oben springe, dann falle ich wieder unter, weil die Erde mich anzieht. Daran kann ich nichts ändern, außer natürlich technische Mittel, aber davon, das setzt nur bedingt auch, ja. Aber an dem Gesetz kann man nichts ändern. Und so gilt es auch, glaube ich, für geistliche Gesetze. Gottes Gerechtigkeit bedeutet oder heißt oder setzt voraus, dass wenn ein Mensch Schuld auf sich lädt, Sünde auf sich lädt, dann muss für diese Schuld bezahlt werden. Und es geht sogar so weit, dass für diese Schuld mit dem Tod bezahlt werden muss. Und daran kann man nichts ändern, auch nicht Gott. Sein Wesen, seine Heiligkeit bestimmt es, dass Schuld immer mit dem Tod bezahlt werden muss. Also warum musste Jesus sterben? Weil Gott sich nach dir und nach mir sehnt und weil er eine Beziehung mit uns haben möchte. Was für eine wunderbare Botschaft ist das? Gott wollte uns nicht mit unserer Schuld allein lassen, sondern er wollte, dass er eine andere Möglichkeit gibt. Weil es gibt genau 2 Möglichkeiten, wie für unsere Schuld bezahlt werden kann. Für meine Schuld gibt es genau 2 Personen, die dafür bezahlen können. Das bin entweder ich oder Jesus. Und es bleibt mir überlassen, zu entscheiden, wer diese Person ist. Es bleibt dir überlassen, für dich, für dein Leben zu entscheiden, wer für deine Schuld bezahlt. Jesus ist gekommen und er hat alles gegeben. Egal, wie groß oder klein auch die Sünde ist in deinem Leben, wir alle sind schuldig geworden. Sünde hat unterschiedliche Auswirkungen, aber egal, wie groß oder klein manche Sünden in unseren Augen sind, sie alle trennen uns von Gott. Und Jesus ist gekommen, um für diese Schuld zu bezahlen. Und wir müssen nichts dafür tun, wir müssen keine Leistungen erbringen, sondern wir dürfen es einfach im Glaube annehmen. Wir dürfen sagen, Herr, es tut mir leid und ich nehme dich auf in meinem Herzen. Ich mache dir meine Herzenstüre auf. Gott ist nicht derjenige, der unsere Herzenstüre quasi hereinbricht und die Tür aufreißt und quasi Raum einnimmt. Nein, er klopft an und es ist unsere Entscheidung, ob wir ihm diese Türe öffnen. Aber wenn wir ihm diese Türe öffnen, dann wird sich alles verändern. Sind wir bereit, ihm unsere Herzenstüren aufzumachen? Sind wir bereit zu entscheiden, welche Person für unsere Schuld bezahlt? Wir als Alpkirche, wir haben die Royal Ranger und die treffen sich jeden Freitag um 17 Uhr und ich selber durfte davon profitieren, bin als Kind leidenschaftlicher Ranger gewesen, bis als Jugendlicher und auch dann als Erwachsener noch. Und Wenn du bei den Rangern bist, vor allem wenn du bei Johnny O'Loyer im Team bist, dann machst du eigentlich jede Woche ein Feuer. Und Feuer ist was absolut Faszinierendes. Feuer ist, ich persönlich, ich liebe Feuer, wer mich kennt, ich liebe es Feuer, Stockbrot über dem Feuer zu machen, zu grillen, einfach nur abends ums Feuer rumzusitzen und Gemeinschaft zu haben, Gespräche zu haben, einfach nur in diese Flammen reinzustarren und diese Schönheit darin zu bewundern. Ich kann mir das irgendwie so gar nicht erklären, was da für Farben und was da für Formen entstehen. Und bei den Rangern gab es auch jährlich das Camp und damals haben wir auch öfters so eine Feuershow gehabt. Das war richtig cool. Mich hat es total fasziniert. Da gab es einen Dan Schneider damals, der mit Feuerkegeln, also Feuerfackeln jongliert hat. Der Franz hat mit so Feuerbällen jongliert. Also die haben wirklich gebrannt. Aaron hat mit seinem Stab so wie so ein Ninja so ganz schnell gedreht, wo links und rechts Feuer war. Und dann gab es noch Feuerspucker, die auch Feuer gespuckt haben. Und mich hat es total fasziniert. Ich wollte es auch immer, aber ich war noch ein bisschen jung und ich durfte nicht, weil ich einfach noch nicht erwachsen war. Und es hat mich frustriert, aber es war total gut, dass es mir nicht erlaubt war, in jungem Alter schon sowas zu tun, Feuer zu spucken. Ich habe dann später auch mitgemacht, wir haben dann auch mal eine Feuershow gemacht mit Feuerspucken. Und es ist total krass, weil du nimmst da Alkohol in deinen Mund, aber nicht jetzt normalen, ich nenne es mal Trinkalkohol, sondern Petroleum. Und du musst echt aufpassen, weil du darfst es auf keinen Fall runterschlucken. Das führt sofort zu Atemnot und auch Lungenvergiftung. Und auch danach musst du deinen Mund mit hochprozentigem Wodka ausspülen, um das alles zu desinfizieren, dass nichts an den Schleimhäuten von dem Petroleum bleibt. Also man muss da echt aufpassen und dann natürlich in einem schönen, ja eben kräftig rausspucken, dass da eine Flamme entsteht. Also es war gut, dass ich das nicht machen durfte, als ich jung war. Aber eben Feuer ist auch gefährlich. Und wenn man mit Feuer nicht richtig umgeht, dann kann das auch gefährlich sein. Feuer kann zu Verbrennungen führen, es kann zu Zerstörung führen und auch so weit gehen, dass der Tod eine Folge von Feuer ist. Feuer ist was Außergewöhnliches. Und wenn man mal drüber nachdenkt, keiner von uns könnte heute eigentlich so existieren, wie wir existieren, ohne Feuer. Allein wie wir heute Morgen hergekommen sind. Ich denke, die meisten sind mit dem Auto hergekommen. Unser Auto funktioniert durch ganz viele kleine kontrollierte Explosionen. Und wenn Uli jetzt sagt, hey, er ist mit dem E-Auto hergekommen, ja, auch unser Strom ist noch nicht alles grün und auch da spielt Feuer irgendwo eine Rolle. Oder auch wie die Maschinen funktionieren, wie das Auto hergestellt wurde. Feuer ist eine wichtige Rolle in unserem Leben. In Hebräer 12 steht Folgendes. Darum wollen wir dankbar sein, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen und wollen Gott so dienen, wie es ihm gefällt, in ehrfürchtiger Scheu, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also hier wird Gott als ein verzehrendes Feuer beschrieben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das hört sich jetzt auch nicht so nett an, als Wesen von Gott, als verzehrendes Feuer. Und ich würde auch sagen, so wie wenn man mit Feuer nicht richtig umgeht, kann es gefährlich werden. So kann es auch, wenn man mit Gott nicht richtig umgeht, auch gefährlich werden. Feuer ist gefährlich, aber Feuer ist an sich nichts Böses. Und ich für mich fasst dieses Bild so wunderschön, also dieses Bild von Gott so wunderschön in der Geschichte. Gibt es eine Geschichte wieder. Gibt einen bekannten Schriftsteller, C.S. Lewis, ein christlicher Schriftsteller, der schon viele Bücher geschrieben hat, kann ich nur empfehlen, ich habe einige davon schon gelesen. Und er hat unter anderem auch die Chroniken von Narnia geschrieben, denke ich, dem einen oder anderen bekannt. Wir in der Jugend haben letztens den Film angeguckt, den ersten. Und da gibt es eine Szene im ersten Teil, im ersten Buch, wo eben diese vier Geschwister, sie finden auf einmal dieses Königreich Narnia, sie gehen durch einen Kleiderschrank und dahinter ist eine ganze Welt, eine faszinierende Welt. Da gibt es Tiere, die reden, also Tiere quasi wie Menschen sind. Und sie treffen eine Biberfamilie, Die Biberfamilie lädt sie ein in ihren Bau zu sich nach Hause. Sie essen da und sie haben dann ein Gespräch. Sie sprechen über Narnia. Sie sprechen darüber, wie es hier zugeht, was Narnia so Wunderbares ausmacht. Und schließlich kommen sie auch zu sprechen auf den König Aslan. Und wer die Geschichte kennt oder das, ja, den Film auch kennt, das Buch kennt, der weiß, dass C.S. Lewis hier diese Welt und diesen König Aslan gebraucht, um Jesus quasi zu verbildlichen, um Jesus damit zu symbolisieren. Und für mich gibt es da eine geniale Szene, wo sie eben jetzt auf diesen König Aslan zu sprechen können. Aslan heißt übrigens, ist ein türkischer Name und bedeutet Löwe. Ist er ein Mann? Fragte Lucy. Aslan ein Mann? Sagte Herr Biber streng. Sicherlich nicht. Ich sage dir, er ist der König des Waldes und der Sohn des großen Imperators von jenseits des Meeres. Aslan ist ein Löwe, der Löwe, der große Löwe. Oh, sagte Susan, ich dachte, er wäre ein Mann. Ist er denn sicher? Ich werde ziemlich nervös, wenn ich einem Löwen begegne. Das wirst du, Liebling, und kein Irrtum, sagte Mrs. Biber. Wenn es jemanden gibt, der von Aslan erscheinen kann, ohne dass ihm die Knie zittern, ist er entweder mutiger als die meisten anderen oder einfach nur dumm. Dann ist er nicht sicher, fragte Lucy. Sicher, sagte Herr Biber. Hörst du nicht, was Frau Biber dir sagt? Wer hat was von sicher gesagt? Natürlich ist er nicht sicher, aber er ist gut. Er ist der König. Das sage ich dir. Ich finde diese Geschichte so wunderbar, diesen Moment so wunderbar, weil es Gottes Bild da beschreibt. Und unser Gott ist nicht sicher. Unser Gott ist kein zahmer Löwe, aber er ist gut und er ist König. Wisst ihr, es ist wichtig zu wissen, oder es ist wichtig, dass wir von unserem Bild von Gott kein zu einseitiges Bild haben. Gott ist Liebe, keine Frage. Aber Gott ist auch heilig und gerecht. Und in seiner Heiligkeit ruft er uns auf, auch einem geheiligten Leben nachzustreben. Hebräer 12, Vers 14 sagt uns das. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Bemüht euch um Frieden, das ist jetzt auch, das könnte jetzt eine ganz andere Predigt noch sein, aber ich möchte vor allem auf dieses geheiligte Leben jetzt noch eingehen. Bemüht euch um ein heiliges Leben, fordert der Autor vom Hebräerbrief hier uns auf. Wisst ihr, es heißt nicht, dass wenn wir Christ sind, dass wir dann automatisch auch ein geheiligtes Leben führen. Wir sind heilig und wir sind gerecht. Das ist keine Frage. Wenn du Gott in deinem Leben aufgenommen hast, wenn du dafür dich entschieden hast, dass Jesus für deine Schuld bezahlt, dann bist du heilig, dann bist du gerecht gesprochen, weil sonst könntest du Gott nicht in deinem Herzen aufnehmen, weil Gott und Sünde kann nicht miteinander. Aber was ist ein geheiligtes Leben? Was heißt denn eigentlich auch Gottes Heiligkeit? Ich habe euch eine Definition mitgebracht von Gottes Heiligkeit von einem meiner ehemaligen Dozenten, Alistair McNally heißt er. Wir haben ihn immer Ali genannt. Er ist ein guter Theologe, er ist unglaublich belesen. Und er hat versucht, mal Gottes Heiligkeit zu beschreiben und eine Definition dafür runterzuschreiben. Weil das ist jetzt nicht so ein einfaches Wort in unserem Sprachgebrauch, wo jetzt auch so klar und so deutlich ist. Aber ich habe euch die Definition mal mitgebracht und ich möchte sie einfach mal vorlesen. Gottes Heiligkeit ist die Grundlage für all seine moralischen Eigenschaften, für seine Gerechtigkeit, für seine Barmherzigkeit und seine Gnade. Es ist auch die Grundlage für unsere eigene Heiligkeit, für unseren Ruf, Gottes moralische und spirituelle Exzellenz nachzuahmen. Heiligkeit ist also nicht einfach eine Eigenschaft Gottes, es ist die eigentliche Essenz seines Wesens und der Standard, dem wir uns anpassen müssen. Heiligkeit ist ein Ruf, ein Leben in moralischer und geistlicher Reinheit zu führen, das dem Dienst Gottes gewidmet ist. Ein abgesondertes Leben. Das hebräische Wort für heilig ist kados und bedeutet von Gott bewohnt. Heilig zu werden heißt, von Gott bewohnt zu werden. Heiligkeit besteht nicht darin, sich nie zu irren und oder nie gesündigt zu haben, aber Heiligkeit erhöht die Fähigkeit zur Bekehrung, zur Buße, zur Bereitschaft zum Neuanfang und vor allem zur Versöhnung und Vergebung. Ich finde es so interessant, was er hier schreibt. Heiligkeit besteht nicht darin, sich nie zu irren oder nie gesündigt zu haben oder auch nie zu sündigen. Heilig, das Wort kados im Hebräischen, heilig bedeutet, Gott gewidmet zu sein, Gott von Gott bewohnt zu sein. Das heißt, wenn ich Gott einlade in mein Herz, dann macht er uns heilig. Ein geheiligtes Leben zu führen bedeutet nicht, dass wir perfekt sind. Aber Heiligkeit erhöht die Fähigkeit, Gott zu gehorchen. Warum? Weil Gott in uns wohnt, weil wir Zeit mit Jesus verbringen, weil Jesus in uns wohnt und je mehr Zeit wir mit Jesus verbringen, desto mehr werden wir wie Jesus. Also nicht ich mache mich heilig, nicht meine guten Taten, nicht meine guten Worte, nicht, dass ich mich immer in Selbstbeherrschung quasi rühmen kann. Ich werde nie irgendwie aggressiv, ich werde nie wütend, ich bin immer liebevoll, barmherzig. Nicht das macht mich heilig, sondern einzig allein Gott macht mich heilig. Ich kann mich nicht heilig machen. Auch so ein Vorleben von einem geheiligten Leben oder wie sagt man so ein, fehlt gerade das Wort, aber ja nicht so ein, fällt das Wort nicht ein, egal. Nicht ich mache mich heilig, sondern Gott macht uns heilig. Gottes Gegenwart in deinem und meinem Leben machen uns heilig. Unsere Welt war schon immer manchmal mehr, manchmal weniger auf einem etwas anderen Weg und war jetzt vielleicht nicht so heilig oder hat sich nach Gottes Heiligkeit gesehnt oder ausgestreckt. Ich erkenne in unserer Gesellschaft oder ich nehme wahr, meiner Meinung nach, dass das Familien immer weniger Wert zugesprochen wird. Dass Familien in unserer Gesellschaft immer weniger Wert haben. Dass auch das Thema, bei uns vielleicht in Deutschland noch nicht so, aber USA auch so das Thema Frauen, man kann gar nicht mehr definieren, was eine Frau eigentlich ist oder ein Mann. Weil es können ja Männer auch Frauen werden und Männer, Frauen, Männer. Und wenn du behauptest, dass Männer nicht schwanger werden können, dann bist du töricht. Wir sind in Deutschland Gott sei Dank noch nicht ganz so angekommen da, aber existiert schon sehr, diese Meinungen, diese Verbreitung. Wenn du behauptest, dass es nur zwei Geschlechter gibt, dann bist du ignorant und voller Hassrede. Auch Sexualität ist in unserer Gesellschaft mittlerweile so eine Vermarktung auch und so in Pornografie. Es ist, ich glaube, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, jede zweite Suchanfrage in Google ist Thema Sex und es ist völlig normal, mit jedem zu schlafen und dich da auszuprobieren. Aber wenn du die Meinung hast oder davon überzeugt bist, dass Sex in die Ehe gehört, dann bist du nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Wenn du denkst, Abtreibungen sind falsch und man zerstört damit von Gott gegebenes Leben, dann bist du verrückt. Und als Mann darfst du sowieso keine Meinung über Abtreibung haben. Drag Queen Shows für Kinder sind Realität. Bei uns noch nicht. Wenn du nicht weißt, was eine Drag Queen ist, schau es besser nicht nach. In den USA ist es verboten, in der Schule die Bibel zu lernen. Aber wenn ein Junge aufs Mädelklo geht, weil er sich als Mädel identifiziert, dann ist es völlig okay und völlig akzeptiert. In Kanada wurde ein Vater verhaftet, weil er nicht wollte, dass seine 15-jährige Tochter, die unter Genderdysphoria leidet, eine Geschlechtsumwandlung an eine Hormontherapie angeht. Er wurde verhaftet dafür, dass er sich dagegen ausgesprochen hat. Alles muss akzeptiert werden. Egal, wie verrückt eine Meinung ist, egal, wie weit eine Meinung geht. Aber wenn du diese Meinung nicht akzeptierst, dann wirst du dafür nicht akzeptiert und wirst gecancelt. Cancel Culture, oh, ich hasse dieses Wort. Weil ich glaube, dass wir auch verlernt haben in unserer Gesellschaft, ordentlich und respektvoll miteinander zu diskutieren und auch Meinungen stehen zu lassen und Meinungen zu akzeptieren, auch wenn man nicht davon überzeugt ist, dass diese Meinung die richtige ist. Wisst ihr, ich habe Meinungen, aber ich weiß auch, oder ich versuche es mir immer noch beizubehalten, ich kann auch falsch liegen in meinen Meinungen. Ich kann auch falsch liegen in meinen Ansichten. Und ist es wert, dass ich meine Meinung quasi so darauf bestehe, dass auch Beziehungen darunter leiden, dass man sich streitet über Dinge, dass Beziehungen kaputt gehen. Und wo die Welt sagt, cancel jemand für andere Meinungen, sagt die Bibel, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also nicht jede Meinung ist böse, das meine ich damit nicht. Aber Gott fordert uns hier herauf, nicht andere zu canceln für andere Ansichten, sondern andere zu lieben. Das wichtigste Gebot, sagt Jesus, liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Sind wir bereit als Christen, uns da herausfordern zu lassen? Sind wir bereit als Christen, ein geheiligtes Leben zu leben? Was das geheiligte Leben jetzt an sich ist, was es ausmacht, darauf gehe ich heute nicht ein. Aber das darfst du für dich auch selber herausfinden, weil ich glaube, dass Gott es uns aufs Herz gibt. Jesus sagt, Gottes Wort sagt, dass er das Gesetz auf unser Herz schreibt. Und ich möchte euch zum Schluss jetzt noch 4 praktische Tipps mitgeben, wie du Heiligkeit in deinem Leben etablieren kannst. Und es sind keine revolutionären neuen Tipps, die du noch nie gehört hast, aber ich glaube und ich habe selber schon erlebt, dass diese Tipps einen verändern, wenn wir diese anwenden. Der erste, studiere und meditiere über Gottes Wort. Die Bibel ist die primäre Quelle über Gottes Wesen. Damit lernen wir ihn besser kennen. Wenn wir die Bibel lesen, dann verbringen wir Zeit mit Jesus, dann hören wir seine Stimme, dann hören wir Gottes Stimme. Der zweite Punkt, kultiviere ein Gebetsleben. Ich versuche jeden Tag Psalm 51, Vers 12 zu beten. Schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Damit habe ich schon 2 Punkte abgehakt. Die Bibel und Gebet. Aber nicht, das ist nicht alles, natürlich, ich hoffe. Gebetsleben ist nicht nur Bitten, sondern es ist so viel mehr. Wir waren mit dem Ältestenkreis, letzte Woche Samstag waren wir im Gebetshaus in Augsburg. Und wenn du da noch nicht warst, dann kann ich dir wirklich mal nur empfehlen, wenn du in Augsburg bist, dann geh da vorbei. Das ist immer offen, auch nachts, also nachts ist geschlossen, aber es gibt eine Klingel, du kannst klingeln, auch um 3 Uhr, die wird aufgemacht. Wir haben extra gefragt, du kannst hereinkommen und mitbeten. Aber tagsüber ist ein bisschen mehr los. Und ich habe es da so genossen, wirklich mal eine längere Zeit einfach nur zu sein, in Gottes Gegenwart zu verweilen. Dieses kontemplative Gebet, das Kevin auch schon ein paar Mal angesprochen hat. Einfach in Gottes Gegenwart zu erkennen und zu verweilen. Kultiviere ein Gebetsleben. Der dritte Punkt, strebe nach moralischer Reinheit. Heiligkeit beinhaltet ein Commitment auch zu moralischer Reinheit in unseren Gedanken, in unseren Worten und in unseren Taten. Wie das Bild so schön sagt, ein stehendes Auto fällt es schwer zu lenken. Aber wenn das Auto in Bewegung ist, dann kann man es leichter lenken. Und ich glaube, das trifft auch auf unser geistiges Leben zu. Gott möchte uns verändern, aber wenn wir nicht bereit dazu sind, auch Schritte zu gehen, gewisse Entscheidungen zu treffen, dann kann Gott auch nicht viel ändern. Und der vierte und letzte Punkt, strebe nach Gemeinschaft mit anderen Christen. Die Kirche ist genau der richtige Ort dafür. Dass du heute hier bist, ist so, so gut. Und es ist so schön, dass du da bist. Lasst uns aber bei all den Punkten den Fokus nicht darauf haben, versuchen, Gott zu beeindrucken, sondern den Fokus darauf haben, Gott kennenzulernen. Mal weniger zu tun und mehr zu sein in Gottes Gegenwart, mehr zu erkennen, dass er hier ist. Heilig bedeutet, von Gott bewohnt zu sein. Nicht wir machen uns heilig, sondern Gott ist derjenige, der uns heilig macht. Amen.